Deutschlandfunk Kultur. Studio 9. Interview.
Wir Menschen werden zusehends mehr auf der Erde und brauchen immer mehr Ressourcen. Dafür werden Wälder gerodet, Wiesen zur Ackerfläche, Rohstoffe abgebaut, mit gravierenden Folgen für die Umwelt. Ganze Ökosysteme werden dabei zerstört, heißt Lebensräume für Tiere und Pflanzen. Hinzu kommt der Klimawandel, der dazu beiträgt, dass die biologische Vielfalt verloren geht. Welche Folgen hat das für Mensch und Tier, auch mit Blick auf sich ausbreitende Krankheiten und deren Übertragung? Den Bericht zum Thema hat Umweltministerin Svenja Schulze heute vorgestellt, Titel Biodiversität und Pandemien. Und ausgearbeitet hat ihn der Weltbiodiversitätsrat, ein Expertengremium, das unter anderem die Bundesregierung wissenschaftlich berät. Und dem Rat angehört auch der Agrarökologe Josef Settele vom Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung in Halle. Einen schönen guten Tag.
Guten Tag, Frau Dittmer.
Herr Settele, steigt mit der Zerstörung von intakten Ökosystemen die Gefahr durch Krankheiten?
Ja, kann man generell sagen, dass die Gefahr dadurch wächst, dass wir eben, ja, so muss man sagen, für bestimmte Arten Bedingungen schaffen, dass sie sich gut ausbreiten können, also meistens Säugetiere oder auch Vögel. Und wenn sie sich gut ausbreiten, sind die dominant. Und dann gibt es die Möglichkeit, dass Viren sich da besser ausbreiten. Und wenn sie dann noch mit dem Menschen in Kontakt geraten, dann ist das Risiko einer Zoonose eben ziemlich hoch.
Wie ist da der genaue Mechanismus einer Übertragung?
Also im Prinzip ist es so, dass wir durch die Verringerung der Vielfalt, muss man sagen, dann einige Arten haben, die nur so als Generalisten da sind, wo sich dann Viren entsprechend gut entwickeln, vielfältig entwickeln können. Also eine bestimmte Säugetierart zum Beispiel oder Affenarten, das ist sehr bekannt. Und wenn dann diese Vielfalt an Viren innerhalb dieses Virus vorliegt, dann ist es so, wenn das mit dem Menschen in Kontakt kommt, einfach das Risiko höher ist, dass gewisse Viren von diesen eben überspringen können, weil einfach diese, soll man sagen, diese Plastizität größer ist. Das heißt, viele Arten, viele Tiere von einer Art, viel Kontakt mit dem Menschen erhöht das Risiko des Übertragens.
Und das würde dann vor allem deshalb eben häufiger werden, weil man sich einfach zu nahe kommt.
Ja, das gibt verschiedene Prozesse, aber natürlich wird es häufiger werden, indem wir einfach nach und nach in diese, soll man sagen, vielfältigen Bereiche vordringen und diese Vielfalt vernichten und damit eben diese, ja, sozusagen Mono-Geschichten entwickeln. Also wie eine Monokultur in der Landwirtschaft haben wir auch dort dann Konzentration auf wenige Arten und die erhöht einfach das Risiko.
Können Sie da mal Beispiele geben, von welchen Tieren im Zweifel auch eine große Gefahr ausgehen könnte?
Ja, wir haben natürlich bekanntermaßen, es sind erstmal ganz querbeet Säugetiere und Vögel. Und bei den Säugetieren ist es eigentlich am bekanntesten von Ratten. Da kennt man auch die Pest, auch vor ewigen Zeiten, sage ich mal. Oder genauso eben bekanntermaßen die Fledermäuse. Das heißt, im Prinzip kommt aber jedes Säugetier in Frage. Und die Häufigkeit des Übertragens von Viren auf den Menschen ist direkt korreliert auch mit der Häufigkeit von Arten in verschiedenen Artengruppen.
Was heißt das in Bezug auf Pandemien?
Das heißt, dass eben sozusagen Arten, die artenreich sind oder viele Individuen auch haben, wie zum Beispiel bei Ratten, einfach ein viel höheres Risiko für uns bedeuten, dass eine Übertragung stattfindet. Oder im Umkehrschluss heißt es, wenn es gelingt, eben Systeme vielfältig zu halten und nicht in Dominanzen zu führen, dann habe ich ein geringeres Risiko, dass sowas überspringt.
Wie viel haben die Menschen bisher schon kaputt gemacht?
Ja, wir haben das im globalen Bericht mal versucht zu analysieren, also ökosystemmäßig. 3/4 der Erdoberfläche sind im Prinzip von Menschen ganz stark geprägt, zum Teil auch sehr intensiviert worden. 2/3 der Meere sind stark beeinflusst und wir haben zum Beispiel 85% der Feuchtgebiete weltweit schon verloren durch die menschliche Aktivität. Also alles sehr große Zahlen. Wir haben sehr viel stark verändert oder zerstört.
Das heißt, das, über was wir eben geredet haben, das passiert längst schon, dass Erreger übertragen
längst,
werden.
Ja, das gibt es ja schon ewig. Ich meine, es ist die sechste, sagen wir, weltweite Pandemie in den letzten 100 Jahren. Die erste war eigentlich diese spanische Grippe vor 100 Jahren gewesen. Dann kennen wir Ebola, SARS, MERS. Das sind so ein paar Beispiele dafür. Das heißt, es gab es immer schon und wird es auch immer geben. Nur ist jetzt halt die Kombination noch da, dass wir entsprechend international noch besser vernetzt sind, also sehr viel Austausch haben, auch Menschen, die sehr viel reisen. Und damit natürlich das Risiko, dass sowas sich weit verbreitet, viel größer ist, als es früher war.
Wenn wir das aber schon so lange wissen, ist es immer wieder dieselbe Frage, aber man wundert sich ja doch, dass da bisher so wenig passiert ist. War die Aufmerksamkeit nicht da?
Ja, die Aufmerksamkeit wird immer größer, weil das Phänomen oder das Problem immer größer wird. Aber vor 20 Jahren haben schon die Kollegen gewarnt, der Herr Daszak, der schon lange gearbeitet, der hat auch diesen Bericht geleitet, ist, der rauskam, der hat vor 20 Jahren schon charakterisiert, wie die Krankheit aussehen wird, die wir jetzt haben. Aber es ist immer das Problem, okay, es gibt eine gewisse Wahrscheinlichkeit, dass was passiert. Und das Gleiche gilt auch für den Klimawandel eigentlich. Wir wissen, wir müssen was machen, aber bis wir wirklich so weit sind, zu begreifen, wie wichtig es ist, ist es oft schon ziemlich spät. Und es gibt das gleiche Phänomen eben hier auch.
Macht uns Corona jetzt wieder wacher, möglicherweise?
Es macht uns wacher im Hinblick darauf, dass wir sehen, die Natur hat einiges parat, was vielleicht nicht immer günstig ist, aber sie hat auch die Lösung parat. Ob das hängen bleibt, weiß ich nicht. Also ich hoffe natürlich, dass diese Verbindung zur Natur, die wir praktisch ein bisschen verloren haben, hier nochmal klarer wird, im Positiven wie im Negativen, dass wir uns darum kümmern müssen. Da habe ich gewisse Hoffnung, dass es nach und nach in die Köpfe vordringt.
Wie kann man denn jetzt noch Schlimmeres verhindern?
Ja, man kann einfach verhindern, dass man weiterhin so vorgeht im Sinne von Zerstörung von zum Beispiel Primärwäldern oder Regenwäldern, aber auch indem man sich überlegt, welche andere Faktoren wichtig sind. Die Viehhaltung ist immer ganz zentral. Und wenn wir nämlich große Mengen an Tieren haben, dann ist es immer eine gewisse Schwierigkeit und dieses Risiko, dass wir Krankheiten haben. Entweder solche, die nur innerhalb der Tiere bleiben, siehe die Schweinekrankheiten, die aus Osteuropa kommen zurzeit, die ja speziell dann in großen Ställen Schaden anrichten. Da gibt es auch ein gewisses Risiko, dass wir irgendwann als Menschen betroffen sein könnten, dass sie überspringen könnten. Das heißt, Viehhaltung muss in irgendeiner Form extensiver werden, nicht mehr so intensiv wie bislang, wie genau die Landwirtschaft insgesamt, aber vor allem im Bereich Tierhaltung, glaube ich, dass wir da sehr viel machen können, Richtung, sagen wir mehr Klasse statt Masse, sage ich sehr vereinfacht. Das wäre schon ein ganz guter Weg, der dabei trägt.
Die ewige Diskussion, dazu habe ich auch schon ganz, ganz viele Gespräche geführt. Wie zuversichtlich sind Sie denn?
Also es kommt langsam an, zumindest in Deutschland, dass wir daran was machen müssen, dass auch der Verbraucher sich dessen bewusst ist. Zugleich brauchen wir aber auch die Steuerung von oben und die ist momentan noch ausbaufähig, sage ich mal. Also ich bin nicht ganz pessimistisch, aber auch nicht extrem optimistisch. Dennoch wird man nie aufgeben dürfen, daran zu arbeiten. Und die neue, Agrarpolitik der EU geht zwar in die richtige Richtung, aber noch ein bisschen sehr langsam. Also da bin ich jetzt nicht so optimistisch, bin ich etwas enttäuscht vorletzte Woche. Aber dennoch, es ist immerhin das Wissen da, die Erkenntnis da und es kommen die ersten Schritte der Umsetzung. Ob es dann zu lange dauert, ist schwer zu sagen.
Sagt der Agrarökologe Josef Settele. Ich danke Ihnen.
Bitteschön.